Herzlich willkommen, Josef Joss Schöndorfer. Ich freue mich tierisch, dass du mit mir eine Podcast-Folge aufnehmen wirst, und zwar eine neue Folge von Salzkammergut Secrets. Lieber Josef, schön, dass du da bist und dass du dir Zeit genommen hast für uns.
Ja, hi, voll cool und danke für die Einladung. Ist, by the way, mein erster Podcast. Ja,
ich glaube, da folgen nur viele. Denn, Josef, mit dir fühle ich mich leicht alt. Ich habe dich das erste Mal getroffen, da war ich mit meinen Eltern in dem Gasthaus Wiesenhof deiner Eltern und habe draußen essen dürfen. Deine Mama serviert noch immer, der Papa kocht in der Küche und du hast damals auf der Zug gespielt. Und ich war damals schon schwer beeindruckt von dir, weil ich denke, du warst circa 10 Jahre alt und hast dir einfach unter lauter dir nicht bekannte Menschen gesetzt und die Ziehharmonika gespielt. Und ich habe dich da noch ein wenig weiter verfolgen dürfen. Und im Vorfeld zu unserem Gespräch heute hast du mir dann erzählt, dass du diesen Winter schon die Küchenleitung übernehmen darfst, nämlich in einem 4-Hauben-Lokal im Schlosshotel in Viss. Wow, das ist ganz schön viel. Vielleicht magst du dir kurz vorstellen, wie du dazu kommen bist, wie für die sich diese Reise anfühlt vom Zugspieler im Gastgarten der Eltern und jetzt mit 26 Küchenchef von so einem sensationellen, tollen Hauben-Gastronomie-Lokal.
Ja, genau. Also früher viel mehr Zugang gespielt, weil es halt auch mein Taschengeld ein bisschen aufbessert hat, aber wir haben dann sehr schnell eigentlich die Ziehharmonika ein bisschen ausgetauscht, was man ein bisschen weder hat, weil die Zeit einfach immer knapper war für so ein tolles Hobby. Aber ich bin wahnsinnig froh, dass ich eben von so tollen Betrieben zu Betrieben gekommen bin und einfach mein Handwerk, glaube ich, stetig ein bisschen verfeinert habe, neue Techniken gelernt habe, ob im In- und im Ausland. Und so ist dann eigentlich ganz schnell gegangen, wobei, wenn man zurückschaut, da komme ich, glaube ich, noch später drauf, aber 2 Jahre Portugal, Schweden, also es waren sehr coole Destinationen dabei. Und ja, ich freue mich auf die neue Aufgabe im Winter in leicht veränderter Position. Und ja, ich glaube, das wird ganz cool.
Ja, also ich freue mich wahnsinnig, dass ich ein wenig teilhaben darf an deinem Lebenslauf, weil hin und wieder eben meine Eltern lieben den Gasthof Wiesenhof. Und wann immer eben ich da bin, habe ich dann einfach nachgefragt, weil du warst ganz klassisch auf der Tourismusfachschule und hast dort das Kochen dann gelernt oder warst du Lehrling sogar hier bei deinen Eltern?
Na, also ich habe genauso wie daheim Zugang gespielt, habe natürlich auch normal gearbeitet, sämtliche Bereiche, ob es in der Küche war, im Service war, sonntags nach dem Fortgehen war das teilweise ein bisschen schwieriger, aber habe das natürlich auch sehr gern gemacht mit meinem Papa dann in der Küche. Und ja, irgendwann war dann die Entscheidung, ich habe mir entschieden, dass ich die Schule weitermache. Ich war in der Tourismusschule bei der Ischl. War eigentlich der Plan nur für ein Jahr und danach Kochlehre starten. Mir hat es aber so taugt, dann bin ich einfach 5 Jahre geblieben mit Matura. Und ja, und dann ist es weitergegangen.
Und dort waren dann schon die Praktikas im Ausland, oder? Während der Sommerferien darf man ja bei der Tourismusschule ein Praktikum machen. Wo war die allererste Station, wo du dann Luft abseits des Wolfgangsees geschnuppert hast?
Also ich habe 3 Jahre, 3 Praktika am Wolfgangsee gemacht und von der 4. auf die 5. Klasse war ich in Stockholm, wo ja dann für mich die Reise später nochmal hingekommen ist, in eins von meinen absoluten Lieblingsrestaurants dann.
Hat es dafür den gleichen Mut gebraucht wie beim ersten Mal Zugspielen im Gastgarten, dass man in den Flieger steigt und sich auf einen ganz neuen Betrieb einlässt, auf eine neue Sprache, auf eine andere Art zum Kochen?
Ich glaube gar nicht so. Für mich war immer schon das etwas andere, wie es alle anderen machen, das Spannendere. Und alle anderen waren halt trotzdem nur in Österreich. Und ich habe mir halt gedacht, nein, ich muss was anderes machen. Habe mir dann was gesucht und war in einem Stadthotel in Stockholm. Das war natürlich ganz spannend, vor allem ich war 17. Ich habe meinen 18. Geburtstag oben gefeiert. War eigentlich komplett allein, aber da haben sie mich sehr gut aufgenommen in einer Bar. Und ja, es war natürlich in Stockholm auch ganz anders, weil der Tag so lang war, es hat keine Nacht gegeben. Also es waren sehr viele spannende Geschichten da dabei.
Wow, und dann kommt man zurück, geht nochmal ein Jahr in die Schule in Bad Ischl und hat natürlich das Gepäck schon voll mit Eindrücken und Erlebnissen. Hast du auch schon gewusst, dass es wieder dann für dich auf Reisen gehen wird und du noch nicht am Wolfgangsee sesshaft werden wirst?
Eigentlich schon immer, ja. Vor allem mit der super Basis, die da haben wir mit meinen Eltern. Vor allem, sie sind so jung auch und so jung geblieben und für alles immer offen gewesen. Es war die Entscheidung, dass man ins Ausland geht, gar nicht so schwer, weil ich habe immer gewusst, ich kann immer heimkommen, wenn irgendwas wäre, wenn es mir nicht mehr taugt, sonst irgendwas. Ich kann einfach fortgehen, kann aber sehr viele neue Menschen kennenlernen, genauso wie auch Kochtechniken. Komme dann irgendwann heim und kann das gemeinsam verbinden. Und ich glaube, nur so kann dann auch was Neues entstehen draus.
Und deine offene Art, dass du auf die Leute zugehst, das kommt sicherlich hier aus dem Betrieb, oder?
Schon, ja. Also als sehr kleiner Bub haben wir da einfach immer mitgelaufen, jeden Tag.
Ihr wohnt ja auch im Gasthaus, gell?
Wir wohnen im Betrieb, genau. Ja. Mittlerweile haben meine Eltern auch ein Haus gebaut. Also die haben jetzt schon ein bisschen in Abstand geschaffen, aber wir sind, ja, 22 Jahre bin ich im Haus aufgewachsen, haben wir da rumgelaufen. Und du bist halt eigentlich 24-7 noch im Betrieb, ja.
Ja, und halt auch mit fremden Menschen umgeben und die fragen einen und man antwortet.
Das ist meistens so, manchmal macht es mehr Spaß als, wie gesagt, schon am Sonntagvormittag, wenn man als 16-Jähriger ein bisschen fort war, aber das ist ganz normal und das, ich habe so viele tolle Leute kennengelernt, nicht nur in unserem eigenen Betrieb, sondern überall, wo ich war, weil es halt echt immer Spaß macht. Und
deine offene Art hilft da sicherlich. Und ja, voll. Kannst du nur sagen, wann war dann für dich klar der eine Moment, dass du rausmachst? Oder hat sie das einfach durch die vielen Erfahrungen dann Stockholm oder war das nach Stockholm, dass du gewusst hast, okay, ich komme immer nur gerne zurück, ich helfe aus in der Zwischensaison, aber eigentlich mag ich jetzt ganz viel einatmen und erleben. Gibt es da einen Schlüsselmoment?
Also ich habe schon immer einen Plan gehabt, den aber nicht oft ausgesprochen. Also mein Plan war schon immer so diese Basics zuerst mal lernen und danach ins Ausland gehen. Weil ich halt einfach geglaubt habe, dann hast einfach, ja, du hast einfach viel gesehen, du kannst gewisse Sachen und auf die kann man aufbauen und neue Sachen lernen, gerade in der Fine-Dining-Szene, das hilft oder funktioniert halt erst richtig gut, wenn man gewisse Basics halt auch aus der Wirtshausküche kann. Natürlich habe ich die von unserem eigenen Betrieb schon zum Teil gekannt, aber so ist für mich dann der Weg zuerst ins Bootshaus gegangen, zum Luki Nagel und danach noch ins Pfefferschiff nach Salzburg zum Jürgen Winje. Waren beides tolle Stationen, viel gelernt, viel mitgenommen. Und da habe ich dann eigentlich gewusst, okay, jetzt ist Zeit und jetzt darf ich ins Ausland. Oder habe ich mich auch gut gefühlt dabei, dass ich sage, ich gehe jetzt ins Ausland.
Als ich dir jetzt zugehört habe und du von Basics sprachst, habe ich mir gedacht, okay, er meint jetzt wahrscheinlich sowas wie Tafelspitz-Sieden. Aber das geht wahrscheinlich darüber hinaus, wenn die Lehrmeister Lukas Nagel waren und das Pfefferschiff in Salzburg. Was sind für dich Basics, die du da gelernt hast oder eben gefestigt hast?
Die Frage stelle ich mir heute auch noch sehr oft. Und teilweise komme ich zu meiner Freundin heim, wenn ich einmal wieder an, fand ich eher nicht so guten Tag gehabt, die was sehr selten sind, wo ich dann einfach sage, hey, ich kann nicht einmal die Basics. Dann sagt meine Freundin Lisa immer zu mir, ja, du weißt nicht einmal, was die Basics sind und du sagst, du kannst das nicht. Also die Frage habe ich mir sehr oft gestellt, mittlerweile bin ich ein bisschen draufgekommen. Basics, die wichtigsten Basics sind halt neben dem, wie man weiß, wie man Messer angreift und so, halt auch, dass man will, dass man offen ist für neue Sachen und halt dann ein gewisses Geschmacksprofil entwickelt, wo man sagt, in die Richtung sollte es schmecken. Und wenn man das hat, dann wird es halt auch immer gut sein, weil eine Sauce, eine Vinaigrette, wenn die für mich gut schmeckt, dann weiß ich auch, dass es für andere gut schmeckt. Natürlich immer ein bisschen anders, aber so diese Grundpalette an Geschmack, wenn die gefestigt ist und man weiß, was guter Geschmack ist, für jeden anders, aber wenn man das hat und das lernt man halt auch gerade in so Betrieben, weil da geht halt nur aus, das was schmeckt. Und wenn man nur das probiert, dann weiß man, okay, in die Richtung geht's und da soll ich hin.
Wie geht's dir dann, wenn du wo essen bist und es schmeckt nicht? Da geht's mir nämlich gar nicht so gut.
Die Frage kriege ich tatsächlich auch sehr oft, aber ich tue das immer ganz bewusst abgrenzen. Also wenn ich normal essen gehe, ich tue jetzt nicht alles analysieren ins Detail oder würde ich das anders machen, weil dann hätte ich gar keinen Spaß beim Essen und das ist eines von meinen größten Hobbys. Nein, ich denke da gar nicht so lange drüber nach und bestes Essen ist für mich einfach ein ehrlich gemachtes Essen und man merkt schon, wenn einer ein bisschen Leidenschaft und Liebe reinsteckt, dann schmeckt es vielleicht ein bisschen zu wenig gesalzen und so. Aber wegen dem ist das Essen nicht schlecht, sondern es ist einfach ein bisschen für meinen Geschmack mit zu wenig Power. Aber das ist doch nicht schlimm.
Wenn du für die Lisa was kochst du da gerne? Wo kochst du ganz viel Liebe rein?
Da muss ich immer ein bisschen aufpassen, weil ich koche normal sehr gerne mit Butter und Schwar. Oder halt viel Power, wie wir das gerne nennen. Aber die Lisa sagt dann immer, wenn ich frage, was hättest du heute gern? Ja, was Gesundes und Vegetarisches. Mittlerweile mache ich das sogar sehr gern, weil gute Grundprodukte, da braucht es nicht viel. Frisch und gesund, das hat schon seine Berechtigung, warum das so ist. Und mittlerweile koche ich auch ganz gern, was aus dem Garten kommt oder wenn ich weiß, was herkommt.
Okay, was hast du die letzten Tage gekocht? Vegetarisch, gesund, frisch?
Viel mit Kürbis natürlich jetzt, aber ich mache gern Pasta, frischen Kürbis, einfach alles, was es so ein bisschen gibt jetzt gerade.
Und machst dann immer die Pasta selber?
Meistens schon, muss ich ehrlich sagen, ja.
Aber das weiß ich auch, also ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ich habe es gar nicht gesehen, aber das hat der Papa, glaube ich, schon immer gerne gemacht, Pasta selber gemacht. Ja, stimmt.
Sein Hobby gewesen hat dann einmal so eine riesen Nudelmaschine her und hat dann für die Gäste oder die Hotelgäste vor allem immer so als kleines Giveaway so hausgemachte Nudeln hergeschenkt.
Aber ich kann mich erinnern, ich habe einmal ein Packerl Trüffelnudeln dann gekauft, die waren sensationell. Also das war wirklich, das haben, die Nudeln haben die Soße nochmal nach oben gehoben.
Ja, das kann er schon.
Gibt es denn die Nudeln noch immer zum Kaufen?
Ja, tatsächlich schon. Jetzt habe ich gerade gesehen, der Papa hat wieder eine neue Produktion gestartet. Also gibt es wieder ab sofort. Und ja, eigentlich war das immer so ein kleines Giveaway für unsere Hotelgäste und Stammgäste, die kommen, weil es halt einfach nett ist, ein bisschen was hausgemacht. Die kann sich jeder schon daheim kochen und sie sind ja echt gut.
Ja, sie sind richtig gut. Wenn du vorher von der Butter geredet hast und der Schwere, also ich liebe auch Butter, ich muss immer schmunzeln, wenn ich im Supermarkt bin, weil ich kaufe nicht einen Backerl, sondern ich kaufe meistens 3 oder 4, weil ich weiß, das geht auch schnell weg und am allerbesten bei mir geht es wirklich auf einem guten Schwarzbrot, da liebe ich Butter. Und über Schwarzbrot habe ich die dann eigentlich wieder wahrgenommen. 2020 hast du die nämlich Storhart und Nussdrucker genannt. Also ich hoffe, ich habe das jetzt für alle regionalen Liebhaber gut ausgesprochen und habe mich dann tierisch gefreut, als ich gemerkt habe, dass du das bist, der da das Storhart und Nussdrucker gemacht hat. Was war das? Oder magst du ein bisschen bitte erzählen davon, von dieser Zeit?
Ja genau, also der Name Storhart und Nussdrucker, der ist ungefähr genauso spontan gekommen wie das ganze Projekt selber. Ich war da eigentlich einer von sehr vielen, die im Corona-Lockdown einfach Brot gemacht haben und damit angefangen haben. Wie bei eben vielen anderen ist es bei mir auch eine Leidenschaft geworden und einfach ein cooles Hobby. Man muss halt dazu sagen, alles war jetzt nicht so cool, weil wir sind halt daheim gewesen. Und das war seit langer Zeit wieder mal, dass meine Schwester, ich und meine Eltern im Betrieb waren. Natürlich haben die Gäste gefehlt und wir sind nicht wirklich aufeinander pickt und irgendwie... Ehrlicherweise geht man sich dann einmal am Arsch. Und wir haben halt dieses Take-out-Cooking auch gemacht, wie viele andere halt. Ein bisschen auskochen, wobei wir sehr schnell gesehen haben, dass es eigentlich ein Schatz ist, weil ein richtig gutes Schnitzel, da gibt es in der Plastikbox eine, dann fährst du mit dem Auto weg und das Schnitzel ist nicht mehr gut. Irgendwie haben wir dann gesagt, nein, das ist nicht das, was wir von guter Gastronomie oder von unseren Gerichten eigentlich den Anspruch stellen. Darum haben wir das dann wieder ein bisschen lassen. Und ich bin dann irgendwie auf die Idee gekommen, oder nach dem 500. Brot, wo ich es probiert habe, haben wir gedacht, boah, das ist eigentlich wirklich nicht so schlecht. Und dann haben schon ein paar Nachbarn das so gekriegt und Familie von mir auch. Und die haben alle gesagt, hey, das kannst du eigentlich verkaufen. Und so haben wir das dann eigentlich bespielt und gegen Ende hin dann am Wochenende 40, 50 Kilo Brot gemacht.
Ja, ja, ich kann mich erinnern, weil, und es war ja nicht nur Brot, sondern du hast damals schon die Leidenschaft gezeigt zur gehobenen Küche, weil man hat dazu immer ein wenig Butter gekriegt, aber das ja, war keine normale Butter.
Ja, da haben wir natürlich auch in der Zeit unsere Kreativität ein bisschen anders ausgelebt. Da hat es halt von der Bierzeit-Hähnbutter bis zur, weiß nicht, geschmorten Kürbisbutter, da haben wir uns sehr kreativ ausgetobt. Das ist auch sehr viel Arbeit gewesen. Aber es hat richtig Spaß gemacht und die Leute hat es taugt und wir haben das Ganze auf Instagram eigentlich sehr lustig bespült dazu noch.
Ja, es war Hammer. Ich habe mich gern angemeldet.
Im Endeffekt war es cool, weil wir die Zeit dann auch sehr nützlich überbrückt haben.
Ich bin eine halbe Stunde gefahren fürs Brot von
dir. Ja, cool. Muss ich sagen. Finde ich voll cool und lieb von dir, aber du warst nicht die Einzige, das sind echt, was mich voll gewundert hat, die Leute von weit her kommen. Und das war halt echt das Roggen-Sauerteig-Brot. Ich habe das da dann 72 Stunden fermentieren lassen. Dann habe ich es daheim gebacken, da habe ich sehr früh aufstehen müssen, habe das auch mal gesehen, wie das ist. Aber es hat Spaß gemacht und es ist auch voll gut angekommen und ja.
Ich kann mich erinnern, einmal haben wir es abgeholt, vor der Tür haben wir Freunde getroffen, die von der Postalm runterkamen und ein Takeout genommen haben. Und wir haben das Brot mitgenommen und haben es auf der Heimfahrt pur warm runtergerissen, gegessen und das halbe Brot war weg, bis wir zu Hause waren, weil wir es einfach im Auto geschlemmt haben. Ja, es war herrlich. Und ich glaube, dann hast du ja auch das Brot, zumindest habe ich es auf Instagram weiterverfolgt, auch mitgenommen in den nächsten Betrieb. Ich glaube, das war dann Portugal.
Da ist dann Portugal gekommen. Vorweg für mich schon ja, die prägendste Station soweit. Ich war dann in der Villa Gioia insgesamt für 2 Jahre und dann Dieter Koschina und Stefan Langmann. War richtig, richtig cool und eben auch, es war Ausland, es war nochmal ganz eine andere Erfahrung. Davor war ja eigentlich nur dieses, ich glaube, 1,5 Monate Stockholm waren das und Ausland sonst nur vom Urlaub kennt.
Was war hart?
Es war harte Zeit, das schon, aber auch die wahnsinnig lernreichste Zeit. Und man muss halt auch dazu sagen, das war Corona-Zeit, das heißt, das Team in der Villa war halt stark eingeschränkt. Wir waren halt statt, ich würde jetzt, müsste jetzt lügen, ich glaube so 16 Köche waren wir halt 7. Und das kennt man dann natürlich schon. Wie gesagt, das war sehr intensiv, aber das Positive und im Nachhinein sehe ich immer das Positive, dass es schön ist, dass man halt einfach so viel mehr gelernt hat, weil es hat halt einfach keinen gegeben vor dir oder einen vom letzten Jahr hat es auch nicht gegeben, der dir das jetzt sagt und die dann mal langsam einlernen, sondern du bist halt gleich voll.
Ins kalte Wasser geworfen, genau. Wie ein Hummer. Aber der kommt ins warme Wasser. Was ist da die Sprache Sprecht ihr Englisch in den internationalen Küchen? Oder hat man dann sogar auch noch die Hürde, dass man jetzt vielleicht Portugiesisch können sollte?
Also in Portugal war es echt so, dass wir fast nur Deutsch geredet haben, weil eben der Chef Österreicher ist, die Sous-Chefs und der Küchenchef Österreicher sind. Eigentlich waren wir da fast nur Österreicher und Deutsche und es ist eigentlich sehr spannend, weil jeder fragt die dann, was war in Portugal, kannst du jetzt Portugiesisch? Und ich sage, na, ich kann zwei, drei Schimpfwörter, das sage ich da jetzt nicht. Und das war es dann eigentlich, weil Küchensprache war Deutsch, manchmal Englisch wegen Service, aber war vielleicht auch positiv, weil du lernst halt dann einfach noch schneller. Wir haben ja eigentlich Portugiesisch klassisch gekocht, wir haben portugiesische Produkte gehabt.
Mhm. Viel Fisch.
Genau, aber halt High-End und Top-Fisch. Und wenn du das jetzt auf Deutsch noch lernst oder wenn Host, der das auch noch auf Deutsch zeigt, das ist eigentlich dann der Lotto-Sechser.
Mhm. Und Brot hast du aber dort auch gebacken.
Genau, darum war es wahrscheinlich nochmal so hart. Ich habe jeden Tag Brot angerissen. Am freien Tag habe ich dann, oder vor dem freien Tag, doppelte Charge gemacht, habe am freien Tag oft nochmal reingeschaut, wie mein Brot ist. Aber der Chef wollte es halt frisch haben, jeden Tag. Und das haben wir dann auch gemacht. Dazu muss ich aber sagen, danach habe ich kein Brot mehr gemacht.
Und jetzt gibt es nur einen Sauerteig in deinem Kühlschrank oder?
Ich weiß, wo er weiterlebt.
Okay.
Nämlich in Vorarlberg.
Wirklich?
Ja, ja. Ja, der Matthias Seidl ist neben Dani mein bester Freund. Und er ist auch der, der was mich immer gepusht hat und weitergebracht hat. Und er ist quasi mein Mentor, den ich auf Umwege kennengelernt habe. Er ist ja der Küchenchef oder Executive vom Schlosshotel Fis. Er hat mich damals auch noch Fis beordert, was er für mich im Winter wieder hingeht. Und bei Matthias darf der Sauerteig weiterleben und er macht hobbymäßig Brot weiter, ja.
Das heißt, manchmal kostest du noch von deinem Sauerteig.
Dafür, ja. Aber nur, wenn der Matthias gut drauf ist und mir eins abgibt.
Okay.
Aber wir dann immer Rezepte sharen und eins von denen ist halt das Brot und er macht das Gleiche wie ich und wir tauschen uns da immer über alles aus und das ist cool.
Ja, sehr gut. Der Matthias und du, ihr habt auch diesen Beef Club gegründet.
Genau, also gegründet wurde er schon vorher. Der Matthias hat damals das neue Konzept reingebracht, wo es eben einfach auch mehr in diese Fine-Dining-Richtung gegangen ist. Beef Club, der Name sagt es ja schon, das ist eigentlich ein Steakhouse, wo aber jetzt die letzten 3-4 Jahre so gute Köche hinkommen sind. Immer über Portugal Connection, muss man auch sagen. Vor mir waren schon 2 aus der Villa Gioia, die dann im Beef Club nach Fis gegangen sind. Ich bin dann mit drauf, nach mir nochmal 2, 3 Jungs und eben heuer im Winter auch wieder. Das ist jetzt nicht, dass man Leute abzieht oder abwirbt, aber es ergibt sich immer so, weil jeder sucht und man geht halt dann mit, wo die Connection passt und die Freundschaft da ist. Und ja, wir haben da einen richtig guten Austausch, auch mit Portugal. Ich muss jetzt ja auch einmal nach Portugal, auch wegen Essen und natürlich, weil es schön ist. Aber ja, so ist die Connection gekommen. Und weil wir eben so gute Leute waren, haben wir uns dann irgendwann gedacht, neben der à la carte Steakkarten müsste es eigentlich auch ein Menü geben, weil uns war ja ein bisschen langweilig dann, ein bisschen in der Nebensaison. Ja, und so ist dann eins zum anderen gekommen und eigentlich kann man sagen, jetzt ja die Bewertung gestiegen und jetzt mittlerweile, du hast das im Intro schon gesagt, 4 haben und dann Sterne.
Ja. Wow, und da darfst du der Küchenchef sein.
Ja, ich freue mich schon richtig.
Ja. Ist da auch ein wenig Respekt da vor der Aufgabe oder weißt du aus den Jahren davor, dass es funktionieren wird oder vor allem auch wegen dem Team?
Also, man Respekt oder ein bisschen positive Angespanntheit ist ja sehr gut, aber man hat über das ganze Jahr schon Rezepte, Ideen, auch für Gerichte schon mitgeschrieben. Also jetzt beim ersten Menü schreiben, denke ich mal gar nichts, weil da haben wir eigentlich safe. Wir wissen ja, dass so Grundgeschmäcker, Grundrezepte, die passen ja bei uns. Und natürlich mit Matthias, der Austausch ist ja immer da. Und ich finde das auch ganz wichtig, das habe ich auch gleich weitergeben an die Jungs, die jetzt dann bei mir in der Küche stehen. Es schreibt nicht einer das Menü und schon gar nicht ich, sondern wir schreiben das alle gemeinsam, weil die haben ja auch alle so coole Stationen gesehen wie ich. Und die ganzen Rezepte, die bringen wir dann zusammen an den Tisch und da kann eigentlich dann nur was Gutes entstehen, ja.
Wenn man dir zuhört und du sprichst von diesen Gastronomie-High-End-Küchen, dann hört man viel Freundschaft raus. Man hört eben, dass jeder etwas mitbringt. Gibt es dann auch gemeinsame Kochabende? Welches Gericht bringst dann du da mit? Oder wie darf man sich das vorstellen? Weil es ist ja extrem eng. Man braucht, glaube ich, die Gaudi auch, dass man diesen Druck bewältigen kann, diesen Qualitätsanspruch von den Menschen draußen, die essen möchten. Wie ist dann eine Freizeit oder wie ist die Zeit, nachdem man die Essen rausgeschickt hat? Oder wie kann diese Freundschaft eben wachsen oder dieses Miteinander? Was sind da so Säulen davon, dass das eben, man hört dir richtig beim Reden den Spaß an, den du da hast in der Küche?
Ja, es ist sehr intensiv jeden Tag, das muss man schon sagen. Es kann ein normaler Arbeitstag, würde ich sagen, mit 8 Stunden geht sie meistens nicht aus, weil unsere Servicezeit ja schon länger ist, in der wir nur die Gäste betreuen, wir müssen ja vorbereiten auch. Aber durch das, dass das halt so ein Spaß ist annehmbar, mit den richtigen Jungs, und auch Musik läuft und einfach alle gleichzeitig nach vorne gingen. So in England haben sie mir gesagt, straightforward, jeden Tag. Das pusht halt einfach und man ist da auch nicht irgendwie ausgelaugt dann am Abend, sondern man freut sich eher, dass man was Cooles geschafft hat. Natürlich ist man mal ein bisschen müde, ist ganz normal, aber man freut sich eher, dass man was gemeinsam geschafft hat. Und ich habe auch noch nie Probleme gehabt, dass ich irgendwo keine Freunde kennengelernt hätte oder so. Das ist eher sehr schnell gegangen, weil man hat die gleichen Interessen. Man redet immer vom Gleichen. Und das ist einfach dieses Wort Passion, das ist da schon sehr groß geschrieben. Wir reden jetzt in der Küche auch nicht über irgendwelche anderen Freizeitgeschichten. Es geht meistens wirklich ums Kochen. Aber nicht gezwungen, sondern einfach, weil jeder diese volle Passion hat.
Mhm. Und hat man dann auch mal Lust, wenn man immer High-End kocht, dass man einfach was Bodenständiges macht? Zum Beispiel, ich habe im Herbst, im Winter einfach so Lust auf Rindsrouladen und die muss ich mir dann machen.
Ja, absolut. Also ich freue mich, wenn ich heimkomme natürlich. Wenn Sonntag ist, weiß ich, es gibt beim Papa Christnockerl Suppe und Bockhändl. Wenn wir einen freien Tag haben, in Portugal war es zum Beispiel so, wir haben zwei freie Tage immer gehabt, wir sind immer zu unserem Händelbruder gegangen, jeden Tag. Es war so ein fixes Ritual, da gibt es ein Liter Bier und so ein Grühhändl. Und gerade das, glaube ich, macht es auch aus, wenn ich die ganze Woche diese Pinzettenkocherei, wie sie es gerne nennen, so viel Pinzetten haben wir jetzt nicht im Spiel, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Tag freue ich mich richtig auf, einfach für Basic Essen. Oder auch wenn ich am Abend heimkomme, dann mag ich einfach auch irgendwas, was schnell geht. Es kann auch mal ein Toast oder eine Pizza sein. Oder ein Müsli. Aber es muss schnell gehen, weil am Abend koche ich für mich jetzt nicht nochmal drei Gänge. Weil das habe ich den ganzen Tag gemacht.
Ja. Und hast du für diese Küchenbande auch einmal was gekocht, was richtig Bodenständiges, was vom Wiesenhof mitgebracht hast?
Ja, aber das ist tatsächlich nicht so gut angekommen. Also das war im Franzen in Stockholm. Damals habe ich ein Praktikum gemacht. Und da weißt du, dass jeder Praktikant einmal ein Personalessen gemacht hat. Und ja, der Inder hat ein gewaltiges Curry gemacht und das Stuff-Food oder der Grieche mit seinem Tzatziki, da kann man sich erinnern, das war so ein Lamm, hat der draußen gegrillt, unglaublich gut. Aber jeder Praktikant hat seine Küche repräsentiert, jeden Tag und eigentlich hat man dann immer ein Top-Stuff-Essen gehabt. Und ich habe mir halt dann gedacht, was machst, weil beim ersten habe ich schon ein Schnitzel gehabt, das war dann schon weg, muss was anderes machen. Dann habe ich geglaubt, ich mache Karspatzen und das ist dann ein bisschen nach hinten losgegangen. Da war sogar genau an dem Abend da der Chef, der Björn Franzen da, der hat dann gesagt, das sind die worst Mac and Cheese, what I've ever eaten, hat er gesagt. Dann habe ich noch überlegt, ob ich mir erklären sollte, dass das keine Mac and Cheese sind, sondern Karspatzen, aber macht das spare ich mir jetzt. Und dann haben sie auch gesagt, das war der langsamste Abendservice, den sie je gehabt haben, weil einfach Karspatzen vielleicht als Personalessen in einem 3-Sterne-Betrieb nicht so von Vorteil sind.
Die waren einfach allen ein bisschen gut im Magen gelegen.
Ja, vielleicht ein bisschen zu viel Kas und Butter erwischt.
Aber wahrscheinlich hat es jedem sehr gut geschmeckt, darum haben sie nachgefasst.
Ja, die haben ja die Teller schon so aufgeladen, weil sie mir nicht geglaubt haben, dass das sehr füllend ist. Ich habe es ja schon vorgewarnt, aber...
Keiner hat die hören wollen.
Richtig, aber ja, war eine lustige Geschichte.
Ja. Aber hören tun die trotzdem die anderen Köche, weil du rufst inzwischen ein- oder zweimal im Jahr an den Wolfgangsee und dann kommen es alle.
Ja, das hat auch als ein bisschen ein Spaßprojekt begonnen, eben auch in der Villa Gioia, wo halt so viel seinen Lauf genommen hat oder einfach viele Freundschaften begonnen haben. Und ja, du sprichst die Freundalwirtschaft an. Damals habe ich noch nicht gewusst, wie ich es nennen werde, aber ich habe gewusst, ich möchte, wenn es irgendwie geht, in Cochina mal zu meinen Eltern haben, ins Wirtshaus bringen. Dann habe ich halt so gefragt, wie weiter. Ich glaube, 22, marschierst halt eh zum Chef, Ende Saison, weil du hast gewusst, okay, ist schon vielleicht ein bisschen lockerer. Und dann habe ich halt gefragt, du Chef, wie schaut's aus? Darfst nicht einmal bei uns daheim mal kochen? Und das Gute war, ich hatte meine Eltern schon kennengelernt und recht eine Gaudi gehabt. Und dann habe ich vielleicht ein, zwei Bier zu viel getrunken mit dem Papa. Und da haben sie schon irgendwie so eine Gaudi gehabt und hat ja. Ich war sehr überrascht, weil er gesagt hat, ja, sowieso, komme ich sowieso. Und so haben wir dann gesagt, okay, wenn der Chef, der Cuscina, zu uns in Wiesenhof kommt, dann müssen wir das natürlich ein bisschen verbocken. Und so habe ich dann gesagt, okay, lerne in Max noch ein oder in Caraflo oder in Seidel sowieso. Das waren halt lauter Kontakte, die auch mal in der Villa gearbeitet haben. Und so haben wir dann einfach die erste Freundalwirtschaft vor 3 Jahren damals gemacht. War eine richtig coole Geschichte, dass die alle mal bei mir waren und da habe ich noch gar nicht geglaubt, dass wir es dann überhaupt nochmal machen werden.
Und jetzt ist es tatsächlich ein jährliches Event.
Genau. Wir machen es jetzt jedes Jahr im November. Und heuer haben wir sogar im Sommer eine Summer Edition gemacht. Das Ganze war ein bisschen relaxter, so Sharing Food Style. War einfach ein bisschen lockerer, das Ganze. Da waren zwar die Gastköche da, die haben wir jetzt aber nicht direkt so vorgestellt oder am Menü stehen gehabt. Da haben wir einfach ein gemeinsames Menü gemacht. Das war richtig viel Spaß. Und im Winter oder im November ist es halt dann so, dass jeder Gastkoch einen Gang macht. Insgesamt haben wir dann 7 Gänge, aber eigentlich mit 12 Köchen. Ja.
Und wie funktioniert da die Harmonie der Speisen, was man ja sich dann erwartet. Man kann ja nicht 12-mal ganz was anderes haben, oder ist es doch 12-mal komplett was anderes?
Doch, es ist wirklich jeder Gang für sich anders. Und da kennt man dann auch irgendwie so die Charakteristik von dem jeweiligen Koch aus, weil mein Job ist halt am Anfang, ich frage mal, also zuerst suche ich mal nach Köchen, mit dem auch Connection haben, die was zu mir oder zu uns passen. Mittlerweile gibt es ja auch schon eine Freundelwirtschaft Base, sage ich mal, das sind also 4-5 Köche, die immer dabei sind, mir das einfach auch richtig Spaß macht. Und dann dazu suchen wir uns halt einfach Freunde oder einfach auch Wegbegleiter, mit denen man schon mal irgendwo gearbeitet hat. Und jeder darf dann eigentlich sein Lieblingsgericht kochen und das ist immer ganz spannend, weil da gibt es immer die, die gern Fleisch kochen. Es gibt auch genauso die, die immer Fisch machen oder halt auch schon sehr bekannt sind, dass sie gute Fischküche haben. Die letzten 2 Jahre ist so, dass ich immer vegetarisch koche, weil
die
vielleicht
Lisa
ein bisschen wegen
der
Lisa. Ja. Nein, aber hauptsächlich auch, dass wir ein bisschen Abwechslung ins Menü reinkriegen. Und ja, ist richtig spannend da zum sehen, was da dann für ein Menü entsteht.
Und auch da warst du immer mutig, oder? Ich glaube, ja. Mut zeichnet dich aus. Weil du hast nie gedacht, dass es scheitern könnte oder dass keiner kommt.
Also es ist schon eine Challenge gewesen, vor allem. Wir haben ja dann in Wiesnhof eigentlich immer bombvoll angefühlt. Also wir haben 70 Gäste, wenn man es durchrechnet. Also wir haben 7 Gänge, es gibt aber sehr viele Snacks vorweg und so insgesamt 12 Gänge. 12 mal 140 ist sehr viel, aber das schickt man an Teller an 2 Tage aus. Also es ist schon brutal viel, was da rausgeht. Und ich habe Mama, die fragt mich jetzt ja sowieso, wie ich wahnsinnig bin, weil man so viele Leute nehmen kann. Aber es funktioniert halt auch so gut, weil man alle gleich denkt. Oder halt auch uns fast blind verstehen in der Küche. Sonst wäre so ein Event, da gibt es ja keinen Probelauf. Das passiert genau am Dienstag, wenn das Event ist. Und am Mittwoch, am 2. Tag. Aber gerade am Dienstag, da ist jeder ein bisschen angespannt natürlich, aber es funktioniert. Es hat noch nie ein richtiges Problem gegeben. Das geht einfach Hand in Hand dann.
Wahnsinn. Und die Eltern sind unglaublich stolz. Aber auf eine charmante Art. Also ich habe jetzt noch nie mir gedacht, oh Gott, jetzt wird es ein wenig zu viel oder so, sondern ich glaube, die lieben das, was du tust und feiern dich enorm. Also, wie empfindest du es?
Ja, ich und meine Schwester, wir haben da das immer schon mitgekriegt. Macht es einfach, macht es so gut, wie ihr könnt. Und dann wird es im Endeffekt auch nur gut werden. Und so ist dann auch genauso wie bei mir oder auch bei der Hanna der Weg immer weitergegangen. Und Hanna ist mittlerweile auch Sommelier, einen Barkeeper-Kurs gemacht, auch voll motiviert. Und ohne sie wird die Freihandelwirtschaft auch nicht so funktionieren, wie es aktuell funktioniert. Ja.
Die ist the brain. Und such den Wein aus.
Sie ist the brain front of house. Ich bin so ein bisschen in der Küche und für alles andere haben wir dann noch die Lisa, die uns den Background managt oder uns halt die Freiheiten gibt, dass wir uns wirklich fokussieren, ich auf die Küche, dann auf Service. Ganz wichtig, der Papa auf Personalessen für unsere lieben Köche. Mhm. Und einfach, ja, Mama, Papa schauen, dass es rundherum läuft. Heuer haben wir ein neues Projekt, das ich, Tan und Lisa so uns gewünscht haben, nämlich, dass Mama und Papa an dem Abend sogar selber essen kommen.
Wow, ja.
Ja, schauen wir mal, ob es so funktioniert, weil die können ja auch keine Ruhe geben, aber wir sind gespannt.
Ja. Du, und wie geht's den Gästen vom Wiesnhof mit dem modernen Touch? Sind das dann auch die, die zur Freihandelwirtschaft kommen und sind die offen oder kann man sie da den Salzkammergutler, weil ihr habt schon viele Stammgäste aus der Region auch, muss man den ein wenig anstüpsen zu seinem Glück, dass er was Modernes ist?
Ehrlicherweise, es gibt D und D. Aber was mir am meisten gefreut ist, dass die Freihandelwirtschaft eigentlich so schnell bummvoll ist.
Ja, Wahnsinn.
Aber fast nur mit regionalen Leuten, also wirklich da rund um den See. Und das sind jetzt auch nicht nur Gastronomen, sondern das sind halt echt Leute, die
gern gut essen.
Ah, vielleicht also eine Leidenschaft für gutes Essen haben. Gutes Essen, das hört sich immer so blöd an, weil gutes Essen gibt es ja bei uns im Wirtshaus ja auch. Und bei den Nachbarwirtshäusern und rund um den See gibt es überall gutes Essen. Aber eher etwas anderes, vielleicht so eher, sagen wir, Fine Dining Menü essen. Das muss man erstens wollen. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Preisfrage. Aber ich bin echt voll stolz drauf, dass wir das rund um den See lokal vollbringen und nicht die Leute jetzt nur von der Stadt kommen und sonst was. Und das ist sicher nicht selbstverständlich.
Was bedeutet für dich Heimat heute, nachdem du schon ein bisschen ausgeflogen bist?
Heimat ist zu viel. Meistens machen es halt doch die Leute dann aus. Wenn ich wirklich von Reisen oder von gewissen Jobs im Ausland heimkomme, sitze ich da voll gern so einen ganzen Samstagnachmittag, vielleicht mit ein paar Spritzer, wenn es ein Gaudi ist, einfach bei uns an die Bar oder am Stammtisch. Und da gerade dieser Wechsel, das, an so einem Tag, da kommen so viele Leute aus und ein und mit jedem hast du ein Gaudi. Jeder fragt ein bisschen, wie es dir geht und das macht richtig Spaß und das ist besser wie Fernsehen.
Das glaube ich. Und fürs Gastgeben, hat sich da was verändert bei dir? So der Gedanke an, was ist Gastgeben? Was ist Gastgeben, wo du groß geworden bist und wie verstehst du Gastgeben jetzt? Nicht Gastgeben, sondern Gastgeben.
Gastgeben, da haben wir immer, aber prinzipiell Gastgeben. Ich finde, dass das was sehr Schönes ist, weil man ist für den Gast da, man gibt ihm eine schöne Zeit oder wir in der Küche, wir geben ihm halt was Schönes zum Essen, nicht nur zum Anschauen, sondern es soll er hoffentlich schmecken. Aber Gast geben ist so viel mehr wie einfach nur servieren oder kochen. Das umschließt irgendwie das ganze Große und Ganze. Und mit dem bin ich ja sehr früh schon aufgewachsen. Eben, dass man so viele Stammgäste hat, das ist alles nicht selbstverständlich. Bedarf natürlich auch ein bisschen an Arbeit. Aber im Endeffekt ist es das Schönste, wenn du vielleicht kochst, die du auch noch kennst. Und mit denen du dann vielleicht triffst das nochmal irgendwo anders und die sagen, hey, ich habe das und das gegessen und das war so gut und so cool. Also Gast geben umfasst für mich sehr viel. Und durch das, dass ich auch sehr viele richtig coole Gastgeber gesehen habe, Gastgeber sind für mich auch schon moderne Köche, die einfach am Gast draußen sind, die sich, ich will nicht immer sagen, gut verkaufen, aber die einfach danach präsent sind, zum Gast gehen und noch ein bisschen sich austauschen. Von denen kann man sich natürlich auch viel abschauen. Und ich glaube, gerade wenn der Gast vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit fürs Essen, der möchte da den Koch sehen oder halt diesen Gastgeber. Wegen dem fährt man ja wohin oder geht man in dieses Restaurant. Und mir taugt das mittlerweile, gerade jetzt als Küchenchef muss ich es auch machen oder will es auch machen. Wenn es Kritik gibt vom Gast und Service bringt es in die Küche, meistens ist das komplett übertrieben oder es ist einfach falsch erzählt. Nicht, weil sie es gern tun, aber weil die Gäste mir das ganz anders sagen, wenn ich direkt zum Gast gehe und sage, was hat nicht geschmeckt, was war vielleicht durch, was war nicht durch. Erstens, ich kriegst das ehrlichste Feedback, was du haben kannst. Und meistens kann man sich auch ein bisschen rechtfertigen, wenn es halt ein bisschen ungerechtfertigte Kritik ist dann.
Ja, man hat einfach eine zweite Chance, wenn man es gleich einmal aufarbeiten darf und nicht später auf Google lesen muss, was da dann nicht gepasst hat. Ja, jetzt ist dein Kochalltag eigentlich ja Sterne- und Haubenkoche. Und du hast vorhin schon angedeutet, du gehst selber gerne essen. Ist das auch, wo du deine Inspiration herkriegst? Oder wo holst du dir Ideen?
Ja, mittlerweile auch sehr viel auf Social Media, muss man sagen. Kochbücher sind für mich schon immer noch was ganz was Besonderes, weil du hast was in der Hand. Du liest das vielleicht einfach mal ein Jahr später. Da kann man sich auch viel Inspiration rausholen. Oder einfach, wenn man mit anderen Kochkollegen redet und dann tauscht man sich aus und man kommt auf neue Ideen. Ja, das macht immer Spaß. Es entstehen neue Sachen, ja.
Findest du irgendeinen Instagram-Trend oder einen Food-Trend völlig überbewertet? Gibt es da irgendwas, was aktuell so in ist und du dir denkst,
ja, es gibt mittlerweile den Kochtrend. Also ich habe das mal ein bisschen verfolgt. Die ganzen Kochtrends kommen meistens aus der Fine-Dining-Szene. Vielleicht sitzen da auch die kreativsten Köpfe und so. Aber die Trends kommen immer von dort. Und wenn diese Trends dann einmal in ein Wirtshaus kommen, dann ist meistens Zeit, damit aufzuhören. Ist gar nicht schlecht gemacht, aber jetzt gerade ist das mit diesen Silikonformen und alles ist mit dem Holz und Formen und man macht Bladeln und man streicht das eine und Chips, die ausschauen wie gewisse Sachen. Mir haben jetzt bewusst letztes Jahr schon den Schritt weggegangen von diesen ganzen Silikonformen. Das schaut zwar schön aus, aber wir probieren jetzt das wieder mit Gemüse obendrauf oder einfach das ein bisschen frischer und ein bisschen weggehen von diesen Formen. Weil du kannst dir theoretisch jede Form kaufen, vom Tannenzapfen bis zum Apfel. Füllst du da deinen Mousse rein oder sonst irgendwas? Ja, ist auch schön, aber dieser Trend, den würde ich jetzt nicht mehr mitmachen.
Ja, habe ich sogar selber mal gegessen und hat sich aber tatsächlich eingeprägt. Also im Salzburger Hof in Zell am See habe ich mal ein Dessert serviert bekommen. Genau das war das. Also wie du sagst, tatsächlich 3 oder 4 Jahre schon her. Also ich freue mich auf alles, was Neues. Was würdest du gerade, was ist dein Trend? Was kochst du gerade besonders gern? Eben Gemüse obendrauf. Das heißt, Gemüse ist gerade dein Trend?
Ja, aber schon immer kombiniert. Wenn ich jetzt ein mehrgängiges Menü habe, voll gerne mal einen reinen Weg gegangen. Sonst schon, man kann ja ein Gemüse mit einem Protein, wie einem guten Fisch aus dem See oder sonst was kombinieren. Warum nicht? Aber ich probiere gerade ein bisschen selber, dass ich meine Gerichte ein bisschen reduzierter mache. Das ist aber oft gar nicht so einfach. Man redet immer von puristisch und alles wird puristisch. Aber ein richtig gutes Gericht puristisch zu kochen mit wirklich 3, 4 Handgriffen, ist gar nicht so einfach. Und wo du gesagt hast, in Erinnerung bleiben, das ist ja das, was unser größtes Ziel eigentlich ist. Da hat gerade der Döllerer so einen coolen Spruch gesagt, wenn du Wirtshausküche kochst, das ist das Schwierigste von allem, weil du kochst quasi gegen die Großmutter, weil jeder weiß, wie einfach ein Gulasch schmeckt oder eine Rindsuppe schmecken muss. In der Fine-Dining-Szene hast du halt Gerichte, die kennt der Gast nicht. Aber man muss halt dann schaffen, dass auf irgendeine Weise halt hängen bleiben. Und den Spruch, den hat er bei Rolling Pan gesagt, der war richtig cool.
Ja, stimmt eigentlich. Und das kann auch wieder jeder spüren.
Und wenn der Apfel ist, das ist doch dann top. Dann war er wahrscheinlich auch gut.
Ja, er war wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe auch noch, ich habe bei Lukas Nagel vor 12 Jahren essen dürfen und die Vorspeise weiß ich auch noch. Also das ist das, was den Esser begeistert. Also ich freue mich, wenn ich bei der Freindl-Wirtschaft essen darf und bin gespannt, was mir hängen bleibt. Wenn du aber jetzt in diesem Fine Dining bist und jetzt hast du so bodenständige Wurzeln, haben das alle Köche oder bist du damit eher eine Ausnahme? Sind es eher Leute, die zuvor noch gar nicht in Kochen aufgewachsen sind? Oder wie kann man die Lust am Kochen finden? Weil ich stelle immer gerne an Gastronomen oder Menschen, die im Kochenservice sehr erfolgreich sind, die Frage, weil ich finde diesen Beruf unglaublich gut. Das, was du sagst, man kommt mit Leuten zusammen, man hat so eine Gaudi, man kommt so schnell in ein Freundesumfeld, das habe ich auch alles spüren dürfen, als ich im Schloss Wuschel war. Und ich finde den Beruf, der darf eine neue Wertigkeit haben. Für mich ist das was Grandioses und ich würde so gern junge Menschen begeistern, den Weg zu gehen und nicht zu sehen, dass man am Wochenende arbeiten muss. Ja, was sind so die Typen wie du? Woher kommen die, dass die diese Begeisterung kriegen?
Gute Frage, aber es kommt mit Sicherheit einmal zuerst von dem, dass ich halt aufgewachsen bin im Betrieb. Das ist einmal ganz klar, weil das war ja auch meine Basis, wo dann der weitere Weg drauf aufbaut. Das finde ich auch ganz interessant, dass du das jetzt noch gesagt hast, mit Wochenende arbeiten, kriege ich ja sehr oft diese Meldungen irgendwie hergeschmissen. Teilweise muss man sich fast ein bisschen rechtfertigen. Das fällt mir gar nicht so leicht oft, weil das ist bei mir so ein emotionales Thema, weil du bist jeden Tag, also ich bin echt jeden Tag, auch wenn ich Urlaub habe, bin ich irgendwie mit Kochen beschäftigt, ob es vielleicht gerade am Inspirationssuchen ist. Aber das ist halt bei mir so viel Leidenschaft mit drinnen, dass das dann halt auch sehr emotional wird und da bin ich halt dann auch ein bisschen sensibel. Und jetzt habe ich da eigentlich länger probiert, wie argumentiert man dann auf diese ewigen Anschuldigungen. Du arbeitest lang, du hast halt diese Wochenende arbeiten und Druck und Stress und dann, man kennt es ja eh. Dann habe ich eigentlich, ich werde jetzt nie diese eine Lösung finden, wenn ich eigentlich gleich mal draufkomme. Dann habe ich gedacht, ich kann nur argumentieren mit dem, was ich erlebt habe. Und das war eben, ich würde es fast ein bisschen Profisport nennen, dieses Ehrgeizeln, was mir also taugt hat. Bin da beim Fußball und so immer schon ein bisschen dabei gewesen. Aber einfach von einem zum anderen gekommen. Und bei mir ist alles so schnell gegangen. Das hat kein Jahr gedauert und ich war dann auf einmal nicht mehr in Portugal, sondern ich bin in Peru gestanden, damals im besten Restaurant der Welt. Und habe eigentlich nicht gewusst, warum ich da jetzt hergekommen bin. Und dann hat Mama ja gesagt, du bist jetzt da hergekommen, weil du halt einfach jeden Tag Gas geben musst. Und das ist halt gerade schon in der Gastronomie auch was, wo du sehr schnell vorankommen willst. Man muss immer wollen. Man muss auch die Stunden wollen teilweise, wenn man ganz auf will. Konnte jetzt nie wen vorschreiben, dass er das so machen muss wie ich. Aber für mich war es einfach das Coolste, dass ich so schnell Orte gewechselt habe. Dazu habe ich so viele coole Leute kennengelernt. Nebenbei habe ich noch wahnsinnig viel gelernt und am Ende vom Tag bin ich dafür bezahlt worden. Manchmal nicht so gut, aber ich habe so viel sehen dürfen, dass jetzt im Nachhinein die paar Euro mir nicht mehr angängen. Und so Momente, die man auch nie vergisst, so wie eben das in Peru oder wo ich dann beim Andreas Caminada, das war so ein Ziel, dass man dort in der Küche mal steht, das sind ja eh Momente, die kannst du mit Geld nicht kaufen. Und ja, für mich, das habe ich jetzt noch nicht oft gesagt, aber eigentlich alles richtig gemacht so in den paar Jahren.
Cool, da ist eigentlich die Frage, die ich mir gedacht habe, was würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben, schon fast beantwortet. Vielleicht ja, ein bisschen.
Das ist dranbleiben, Gas geben und halt, bei mir ist halt auch das Gute, weil ich schon immer gewusst habe, was ich halt genau machen will. Das ist halt nicht bei jedem so, das weiß ich auch von ein paar Leuten, mit denen ich geredet habe und so. Aber zu mir haben sie auch nicht immer gesagt, dass das, was ich tue, so cool ist und am Wochenende bin ich nie da gewesen oder selten bei den Geburtstagsfeiern da gewesen. Dann haben sie gesagt, warum arbeitest du für so wenig Geld? Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, für mich trotzdem alles richtig gemacht.
Ja, cool. Ich kann alles unterstreichen und nicken. Aber ich habe nur eine letzte Frage an dich. Wen würdest du einladen am allerliebsten? Für wen würdest du gerne mal kochen und was würdest du dann kochen?
Das Thema, was ich koche, glaube ich, das würde ich ein bisschen spontan machen, was mir halt so gerade unterkommt. Aber ich glaube, ich würde definitiv für meine Ur- und meinen Uropa kochen, weil die halt das Haus da aufgebaut haben. Und ich glaube, da hätte ich schon einige Fragen, wie die das Haus gebaut haben, was sie sich dabei gedacht haben, weil sie es neben der Bundesstraße gebaut haben. Und ja, einfach generell, was für einen Blickwinkel die auf die Gastro von damals gehabt hätten. Weil ich glaube, da kann man sicher viel lernen. Vielleicht hätte ich ja teilweise was einzuwenden oder ich würde sagen, okay, das hätte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Aber ich glaube, der Austausch wäre an dem Tisch sehr interessant.
Wow, und ganz spontan, was machst du für die Oma? Was kochst du für sie?
Irgendein Klassiker, ich glaube so, vielleicht einfach nur kurz Cordon Bleu. Irgendwas, was, es geht mehr ums Reden dann an dem Tag.
Voll lieb. Josef, also Jos Schöndorfer, es tut mir so schwer, du hast mir gesagt, ich darf dich eh nennen, wie ich mag.
In Portugal haben sie mir gesagt Seppel.
Seppel, ja, das ist.
Mit dem habe ich auch noch umgehen können.
Okay, also, so. Ja, also ich bemühe mich wieder, Jos zu sagen. Es war ein super nettes Gespräch und ich freue mich total, dass du uns so viel Einblick gegeben hast in die Küchen der Welt, in die wirklich ganz exklusiven Küchen der Welt. Und ich kann es einfach als Geheimtipp und deswegen habe ich mir gedacht, du passt so super in meinen Salzkammergut-Secret-Podcast. Als Geheimtipp kann ich einfach nur sagen, die Freihandelwirtschaft muss man einmal gegessen haben, sollte man sich nicht entgehen lassen, ganz abgesehen von der guten Küche, die dein Papa hier an ganz vielen Tagen im Jahr kocht und die Herzlichkeit deiner Mama beim Servieren, die muss man auch einmal gesehen haben. Außerdem, ja, die Hanna, wenn sie da ist, ist auch eine ganz entzückende Person. Ja, ich danke dir für das tolle Gespräch. Ich freue mich auf den Abend zum Essen und ich freue mich natürlich, wenn ich die weiter verfolgen darf. Und ich weiß nicht, ob ich heuer nach FIS komme, aber nee, wenn ich mal
jederzeit vorbeischauen.
In deiner Küche bin, wo du kochst, werde ich sicher draußen sagen, liebe Grüße.
Ja, es hat richtig viel Spaß gemacht und danke, dass ihr mir meinen ersten Podcast ermöglicht habt.
Falls es euch Spaß gemacht hat zum Zuhören, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns empfehlt. Und die Videos dazu gibt es auf Instagram bei Your Austrian Home. Einfach reinschauen und bis bald.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.